Diese Ideallinie, die ist toll, aber die hat einen riesigen Nachteil. Du kannst auf ihr nicht überholen, weil alle benutzen sie und du kannst auf ihr nur hinterherfahren. Wer überholen will, muss auf die sogenannte Kampflinie wechseln, die schmutziger ist, die riskanter ist, die Mut fordert. Und das gilt auch für die Kommunikation.
Drei, zwei, eins, meins. Diesen bekannten Slogan, viele weitere bekannte Slogan, wie zum Beispiel Geiz ist geil oder Wer hat's erfunden, kommt von unserem heutigen Podcast-Gast. Ich bin heute zu Gast bei dem Mitgründer einer der kreativsten Werbeagenturen Jung von Matt, Jean-Remy von Matt. Wir sprechen mit ihm über seinen Werdegang, über sein Unternehmertum, über seine Anfänge, ganz viel über Kreativität, gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz und wie es ihm in seiner neuen Rolle als junger Konzeptkünstler heute ergeht. Ich wünsche euch nun ganz, ganz viel Spaß bei meinem Gespräch mit Jean-Remy von Matt. Ja, lieber Jean-Remy, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für mich und meine Fragen. Und bevor ich jetzt jemanden versuche zu erklären, wo wir jetzt sind, vielleicht kannst du ganz kurz erklären, wo du mich empfangen hast.
Gerne, Marco. Also hier im gemütlichen Wohnzimmer, zu Hause auf dem Sofa. Und was die Fragen angeht, du hattest mir grob geschickt, worum es heute geht. Und normalerweise, ich bin ja kein spontaner Mensch. Das heißt, ich brauche immer irgendwie im Vorlauf, ich muss immer vorher wissen, worum es geht. Aber ich habe gar nicht hingeguckt. Also heute bin ich jetzt mal super spontan. Also ich versuche es einfach mal. Das erste Mal in meinem Leben. Aber man muss Dinge ausprobieren.
Ja, absolut, absolut. Vielleicht schon kurz erwähnt, worum wir sprechen. Du bist ja einer der prägenden Gesichter der Werbeszene, der Markenszene bis heute, obwohl du nicht mehr operativ tätig bist. Aber was das heißt, werden wir gleich nochmal drauf eingehen.
Gesichter oder Köpfe?
Gesichter und Köpfe, oder? Okay. Kann man das sagen? Vielleicht mal so ein bisschen zu deinen Anfängen. Ich habe dich erstmals ja wahrgenommen, da warst du schon Jung von Matt Gründer und Chef. Vielleicht können wir aber einsteigen mit deinem Einstieg in der Werbung und warum dich diese Branche natürlich irgendwie fasziniert hat und dann auch gefesselt hat.
Ja, das kann ich kurz schildern. Also ich hatte eine sehr, sehr unglückliche Schulzeit, muss ich sagen, geprägt von Pleiten, Pech und Pannen und Unlust, Demotivation und so. Also es passte einfach nicht zu mir, insbesondere nicht der schulische Weg, den meine Eltern für mich vorgesehen hatten. Und kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, früher hatten Eltern noch Autorität. Also wenn die Eltern was gesagt haben, zumindest bei mir, dann war das irgendwie Gottes Wort, dann hat man das auch gemacht. Also die haben bestimmt, wo ich in die Schule gehe, was ich dort lernen soll, wie viel ich dort lernen soll und so. Also ich hatte kein Mitspracherecht. Und ich landete dann eben in so einer altsprachlichen Richtung, also wo Latein und Griechisch waren 8 Jahre lang meine Hauptfächer und zum 4 Jahre lang sogar noch in der Klosterschule, intern, also Internat, wo ich in schwarzer Mönchstracht, kurzgeschorenen Haaren, hinter Mauern eingesperrt war und so. Also diese ganze Zeit war eigentlich fürchterlich und ich behaupte ja, jeder Mensch ist von Geburt aus kreativ, aber die Kreativität wird ihm Zug um Zug abtrainiert, also durch den sogenannten Ernst des Lebens. Das beginnt im Kindergarten darf er noch ein bisschen kreativ sein und dann geht es aber los mit der Schule. Also es wird immer mehr abtrainiert, der Ernst des Lebens, Berufseinstieg, Verantwortung, Familiengründung und so. Das alles wirkt gegen Kreativität. Und bei mir war es so, also das heißt, mein erstes Leben, so bis 20, hatte mit Kreativität nichts zu tun. Im Gegenteil, Kreativität wurde sogar bestraft. Ich hatte ein Erlebnis in der Grundschule, was wirklich markant war, was ich heute noch sehr gut erinnere. Und zwar hatte ich dort einen kreativen Moment sozusagen. wir sollten einen Hefttitel gestalten im Geschichtsunterricht über die siegreichen Schlachten der Eidgenossen. Und meine Banknachbarin Miriam, die hatte gerade Nasenbluten und ich fragte sie, ob sie mir ein paar Tropfen davon abgibt und malte meinen Titel damit. Und das Lob für diese Idee kam in Form einer Ohrfeige von meiner Klassenlehrerin. Also Kreativität wurde bestraft. Heute ist mir bewusst, Kreativität ist im Kern eben auch ungehorsam, weil es den Regeln widerspricht, weil es die Norm verletzt, weil es die Ordnung stört, die gute Ordnung. Und all das wird in der Schule eben eher bestraft als gefördert. Und um endlich deine Frage zu beantworten, mein Erweckungserlebnis war wirklich mein allererster Tag als Werbetexter am 1. März 1975 in Düsseldorf. Das war ein wunderschöner Tag, weil zum ersten Mal fühlte ich mich für Kreativität nicht bestraft, sondern ganz im Gegenteil gelobt und auch noch bezahlt. Also es war nicht am Anfang nicht besonders gut bezahlt, aber egal, ich bekam Geld, ich bekam Lob für meine Ideen und waren sie noch so spinnerf. Und bereits die erste Woche in diesem Beruf war ein Paradigmenwechsel in meinem Leben, weil davor hatte ich mit Kreativität nichts zu tun. Und von da an schon. Und von da an ging mein Leben stetig aufwärts. Also nicht schnell, also nicht raketenhaft, sondern stetig aufwärts. Ich hatte sehr viel Freude am Beruf. Ich habe sehr viel gearbeitet, aber mit viel Enthusiasmus. Ich habe Arbeit seither nie mehr als Arbeit verstanden, geschweige denn als Mühe, sondern es war für mich sowas wie Sport. Also wie jemand irgendwie trainieren geht und versucht, noch höher zu springen, habe ich versucht, Ideen zu entwickeln, die noch höher springen. Und das erzählt in langen Worten, aber praktisch sehr kompakt mein Weg in die Kreativität. Und diesem Weg bin ich treu geblieben. Natürlich im Verlauf der Karriere treten dann auch wieder so kreativitätsmindernde Aspekte ein. Man hat mit immer mehr Personalverantwortung zu tun. Man hat mit immer höheren Budgets zu tun, also immer mehr Verantwortung. Und das drückt dann natürlich wieder auf die Kreativität. Das zwingt oft zu Kompromissen, das zwingt zu Pragmatismus. Aber jetzt heute, seit bald zehn Jahren bin ich raus, habe ich praktisch meine kreative Freiheit wieder gewonnen, weil ich heute als Konzeptkünstler komplett selbstbestimmt kreativ sein darf. Hm. Also ich kann machen, was ich will. Wenn ich nichts machen will, kann ich auch nichts machen. Das ging natürlich in meiner langen, fast 5 Jahrzehnte dauernden Berufskarriere nicht.
Hm. Jetzt ist es ja so, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich hören, Jung von Matt, dann gibt es die eine Hälfte, die sagt, wer ist Jung von Matt? Werbeagentur, okay, Kreativität. Und die andere Hälfte wird sagen, okay, der spricht quasi mit dem Jean-Rémy von Matt. Jetzt geht's darum, ihr habt damals gegründet, ihr wart davor bei Springer und Jacobi. Ich glaube, eine sehr stark auch kulturprägende Agentur. Habt ihr Jung von Matt von Anfang an versucht, auch bewusst zu gestalten als kulturelles Unternehmen? Oder war einfach die Gründung dieser Agentur eine Schlussfolgerung auf deinem Lebensweg?
Es war so, dass es wäre interessant, mal so einen Stammbaum der Agenturlandschaft darzustellen. Und auch relativ simpel. Also man könnte das machen. Also mit meiner Erfahrung, also ich war ja eben sehr lange in der Branche und auch sehr tief verwurzelt in der Branche. Ich kannte alle Wettbewerber, ich kannte alle Agenturen, ich kannte überall Leute. Das heißt, ich könnte das praktisch darstellen, welche Agentur aus welcher entstand und so weiter. Und du sprichst Springer und Jacobi an. Springer und Jacobi wiederum hat ihren Ursprung in einer Agentur, die hieß GGK, die gibt's nicht mehr, die ist dann irgendwann pleite gegangen. Das war ursprünglich eine Schweizer Agentur aus Basel, die galt in den frühen oder Mitte der 70er Jahre, war das so quasi die kreative Leitagentur. Sie hat alle Preise gewonnen, war großartig. Damals natürlich noch in ganz anderen Disziplinen. Damals waren die wichtigsten Medien noch Plakat und Print und TV. Und aus dieser Agentur, die sehr kulturstark war, also fast eine Sekte, aber jetzt nicht negativ, sondern positiv. Also die Leute waren stolz, in dieser Agentur zu sein, hatten ein starkes Dazugehörigkeitsgefühl und so und trugen das so in sich. Aus dieser Agentur ging Springer Jacobi hervor, auch ähnlich kulturstark, aber von den Gründern natürlich auch wieder ein bisschen anders geprägt, also viel preußischer, will ich mal sagen, sehr effizienzgetrieben, auch im positiven Sinne radikal, oder nennen wir es, radikal klingt ja immer so, klingt immer so rechtsradikal, ich meine damit konsequent
ja.
In den ganzen Tools, in den Prozessen und so. Und dann kam unsere Gründung. Wir haben uns ja von Springer und Jacobi dann wegbewegt. Und worauf ich wirklich stolz bin, ist, dass unsere Agentur nie als Wurmfortsatz von Springer und Jacobi verstanden wurde. Also das war nie eine Agentur, das Gleiche mit anderer Besetzung oder was Ähnliches mit anderer Besetzung, sondern unsere Agentur war von Anfang an, hatte von Anfang an eine andere Atmosphäre, einen anderen Kontext, eine andere Art zu sprechen, zu arbeiten und so weiter. Also wir hatten nie irgendwie die Verlegenheit, mit Springer Jacobi verglichen zu werden oder eben als Kopie zu gelten. Das hat mich schon stolz gemacht. Das heißt, wir haben schon eine sehr eigene Kultur geprägt. Jetzt, was prägt Kultur? Natürlich die Gründer, also das ist ganz klar. Also praktisch der Geist der Gründer ist da stark drin. Aber es gibt natürlich auch andere Aspekte, die kulturprägend sind. Ich glaube zum Beispiel, dass kulturprägend für uns auch war, dass wir in so ein Scherbenviertel gezogen sind. Und dass wir dort landeten, war mehr oder weniger Zufall, weil am Anfang geht es darum, man sucht Räume und man hat nicht viel Geld und kann sich jetzt nicht eine schicke Citylage leisten und geht dann halt irgendwo hin, wo man irgendwie so ein Loft findet. Und das war eben im Karolinenviertel damals noch ein richtiges Scherbenviertel. Also es war schon günstig und eben auch nicht ganz unkriminell. Also sprich, gab es auch immer wieder Einbrüche und so weiter. Aber ich glaube, dieses Viertel, was im starken Kontrast war zu der Adresse von Springer und Jacobi. Springer und Jacobi war praktisch direkt am Jungfernstieg,
ich kenne die Straße. Berlindamm da so in die Richtung, glaube ich. Ist es Berlindamm, glaube ich, war es da draußen.
Berlindamm nicht so, aber diese Straße, wo all die Juweliere sind, egal. Aber die waren also mitten in der City und es beginnt damit, du ziehst dich schon anders an, wenn du dahin fährst und du fühlst dich und du fährst vielleicht andere Autos, weil bei uns im Karolinenviertel fielen irgendwie so Premium-Autos, das fiel unangenehm auf. Also das wurde auch notfalls, also das war irgendwie einfach nicht passend. Und ich glaube auch sowas prägt und natürlich prägen auch die ersten Kunden, die sind ja dann in so einer kleinen Agentur dominant. Also wir hatten ja von Anfang an für Sixt gearbeitet. Und die Werbung für Sixt war natürlich, die war immer sehr mutig, die ging an Grenzen, kompromisslos, manchmal auch kontrovers. Und diese Faktoren plus die ersten 10, 20 Mitarbeiter, die haben dann für unsere besondere Kultur gesorgt. Und ich freue mich, dass natürlich verändert sich Kultur im Laufe des Jahres. Sie wetzt sich ein bisschen ab, also sie verliert so ein bisschen die Ecken und Kanten. Gerade wenn eine Firma groß wird, wenn eine Firma dann sehr gut organisiert sein muss, um weiter zu funktionieren. Aber ich freue mich, dass, wenn ich die Firma heute erlebe, dass immer noch sehr viel von dieser Kultur übrig geblieben ist.
Das heißt, ihr habt ja auch wirklich bewusst gestaltet. War das für euch immer so ein bewusstes Thema oder das nicht?
Ich glaube, das geht schief. Also wenn man irgendwie sich hinsetzt und sagt, wir machen eine Kultur.
Wir bauen die so und so, ne?
Wir bauen eine Kultur. Nee, ich glaube, das ergibt sich einfach, wenn man selber einen Plan hat oder einen Geist mitbringt, wenn man viel von sich in die Agentur einbringt, also wenn man das nicht nur als 9-to-5-Job betrachtet und dann nicht nur hingeht, um ein bisschen Geld zu verdienen, sondern wenn man sich voll in die Sache stürzt und mit Leib und Seele diese Firma steuert, dann ist das eben kulturprägend. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Gründungszeit mal gesagt haben, komm, wir bauen eine spezielle oder eine besondere Kultur. Aber was anderes, was vielleicht ganz interessant ist in dem Zusammenhang, wir kannten uns ja recht wenig, also mein Partner und ich. Wir haben zwar die schräge Anekdote, dass wir mit der gleichen Frau verheiratet waren, aber das sagt ja nicht viel darüber aus, ob man dann wirklich miteinander klarkommt. Im Gegenteil, kann ja auch sperrig sein. Und wir waren beide bei Sprenger Jacobi, aber wir hatten praktisch nichts miteinander zu tun, sondern er führte ganz andere Kunden, ganz andere Teams als ich und so. Wir kannten uns nur so vom Sehen und von diesen Konferenzen, die es gab. Und um abzugleichen, ob wir die gleiche Vision haben, ob wir die gleiche Agentur im Kopf haben, haben wir 40 Fragen definiert und haben ein Wochenende am Ende war es Fehmarn, es sollte Rügen werden, es ist dann Fehmarn geworden, verbracht auf einem Bauernhof und haben diese 40 Fragen unabhängig voneinander beantwortet, also jeder für sich. Und am nächsten Morgen beim Frühstück haben wir die 40 Antworten übereinander gelegt, um zu erkennen, passt das oder meinen wir, oder hat jeder was anderes im Sinn? Und es ist heute wirklich traurig, das ist jetzt 35 Jahre, nee, mehr. Es ist ja 36 Jahre her. Und da wir natürlich überhaupt nicht, wenn du eine Firma gründest, du weißt ja nie, du machst das mal, du probierst es mal und denkst, okay, entweder klappt's, wenn es nicht klappt, geh mal wieder als Angestellte und so. Aber wir haben uns ja nicht in dem Zeitpunkt bewusst gemacht, dass das mal eine wesentliche Gründung werden könnte oder was Großes, vor allem was Nachhaltiges, was eben nach 35 Jahren immer noch existiert. Und drum, den Zettel haben wir gleich weggeschmissen oder zumindest nicht aufbewahrt. Und es ist so schade, weil das wäre so lustig, heute nochmal diese 40 Antworten zu sehen von uns beiden. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, weil wir sind ja sehr unterschiedlich vom Typ, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da total simultan geantwortet haben. Aber es gab doch wohl genügend Überschneidung, dass wir gesagt haben, komm, das passt. Und den Rest kriegen wir ausgeglichen. Und daraufhin haben wir gegründet.
Vielleicht kurz für den Zeitsprung kurz nach vorne, wie du operativ ausgestiegen bist. Wie viele Leute wart ihr da ungefähr? Bloß zum Verstehen, wie groß auch eine Agentur werden kann tatsächlich.
Also als ich ausgestiegen bin, war die Agentur so 1200 Leute oder 1000 ungefähr sowas. Also 1400, das ist mal je nachdem. Wir haben ja dann ein Jahr später Mercedes, nee, das war vorher, da war ich ja noch dabei. Nee, wir haben Mercedes verloren. Das war ein sehr großer Kunde. Es waren allein 250 Arbeitsplätze. Mhm. Da war es halt, waren es wieder ein bisschen weniger. Aber um und bei so 1200 Leute. Heute sind es 1400. Mhm. Aber auch das schwankt schon mal. Also, es kann auch sein, dass es gerade 1300 sind. Aber das ist so die grobe Größenordnung. Ja.
Wenn du vielleicht eine, jetzt könntest du bestimmt jedes Jahr über Highlights sprechen, aber wenn du zurückblickst auf deine aktive Zeit, Jung von Matt, was waren deine 3, 4 wirklich prägenden Momente, die dir entweder positiv oder auch negativ im Kopf geblieben sind? Welche haben dich geprägt in deiner unternehmerischen Zeit?
Die prägenden Momente in der Agentur, meinst du? Das ist schwer. Also da müsste ich drüber nachdenken. Gibt es sicher, es gab also sehr schöne Momente, an die ich mich erinnere, sind Momente, die es leider heute nicht mehr gibt. Und da erinnere ich mich jetzt an 2 besonders schöne Momente. Das waren Pitches, wo man präsentiert hat und nach der Präsentation wurde man gebeten, bitte bleiben Sie noch einen Moment im Konferenzzimmer und nach 10 Minuten geht die Tür auf. Es kommt jemand rein mit einem Tablett, steht eine Champagnerflasche drauf, ein paar Gläser und der sagt, ihr habt gewonnen, lasst uns drauf anstoßen. Das haben wir 2-mal erlebt oder mindestens 2-mal bei großen Unternehmen, einmal bei Porsche, einmal bei Mövenpick, also bei ordentlichen Etats. Und das sind schon tolle Erlebnisse. Ja, ja. Und das ist dann wie im Sport ein Schlusspfiff und man jubelt. Und heute, und da muss ich wirklich sagen, das ist so fürchterlich geworden, heute präsentierst du, du hast entweder auch Pokerfaces, die gar nichts sagen, oder du hast ein paar nette Bemerkungen oder so, aber du hörst erstmal nichts und kriegst vielleicht mit, ja, es war ganz gut und kommst mit einem guten Gefühl nach Hause und dann wird teilweise monatelang verhandelt. Also dann geht, also praktisch, du hast inhaltlich alles gegeben, du hast deine Ideen sind angekommen, aber dann sprechen die Finanzleute miteinander. Und das kann ewig dauern, das zieht sich hin, da gibt's ja mehrere Runden. Und irgendwann erfährst du ein Resultat, kannst dich fast schon nicht mehr erinnern, was man überhaupt präsentiert hat. Das finde ich schon, da denke ich immer, stell dir vor, das wäre bei einem Champions League Finale so, der Schiedsrichter würde abpfeifen und würde sagen, das Resultat erfahrt ihr in 3 Wochen per Post. Ist einfach, ist ungeil.
Ja.
Ungeil.
Ja.
Und das war früher besser, aber ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht Opa erzählt vom Krieg mäßig jetzt alte Zeiten verherrliche, weil vieles war natürlich auch fürchterlich. Aber das, also diese Momente, die gibt's heute nicht mehr.
Nee, gibt's
also
nicht mehr.
Diese unmittelbaren Jubelmomente, die waren schön. Natürlich im Negativen gab's auch Momente, also jetzt, ich hatte gerade diesen Verlust von Mercedes angesprochen. Mit dem Tag, wo du einen Kunden gewinnst, beginnt die Zeit, wo du ihn verlieren kannst. Das muss man sich aber bewusst machen. Du kannst keinen Kunden ins Grab nehmen. Das geht einfach nicht. Und du kannst ihn, wenn du fleißig und gut bist, kannst ihn länger halten, je nachdem. Und irgendwann verlierst du ihn. Meistens verschuldet, manchmal unverschuldet. Und zu dem Moment, wo, also ich habe glücklicherweise für den Beruf, ich habe so eine verzögerte Emotion. Das heißt, sowohl schlechte als auch gute Nachrichten brauchen bei mir immer eine Zeit, um einzudringen. Also ich bin nicht jemand, der dann bei einer schlechten Nachricht vom Blitz getroffen ist, sondern ich bin immer erstmal sehr kühl und kontrolliert. Das ist schon, beruflich ist das angenehm, muss ich sagen. Und ich erinnere mich noch da, als ich dann mit Mercedes sprach, also mit dem Verantwortlichen, der teilte mir mit, nee, ihr habt's verloren. Klar war in gewisser Weise ein Blick in den Abgrund, weil das war ein sehr, sehr großer Kunde. Mhm.
Und auch lange, oder? Es war doch trotzdem ein sehr lange euer Kunde.
Also mit wie lange habt ihr das gemacht?
Ja,
also 9 Jahre?
Ja.
9 Jahre ist schon gut.
Ja.
Also nach 9 Jahren kann man nicht meckern.
Ja, ja.
Wir haben andere Kunden, haben wir, also die Sparkasse haben wir 30 Jahre lang betreut. Sixt letztlich auch, ja. Noch länger. Aber auch und Mai, feine Wäsche auch schon sehr lang und so. Es gibt ein paar Kunden, die wir sehr lange betreut haben, aber 9 Jahre ist nicht schlecht. Mhm. Das ist schon mal eher länger. Genau. Vielleicht noch ein anderes emotionales Erlebnis, was ich immer hatte in der Firma, das waren die Weihnachtsfeiern. Und interessanterweise waren die für mich immer bedrückend, weil je größer wir wurden, desto bedrückender. Weil du kommst in einen Raum und siehst 1000 Leute und denkst, wow, 1000 Leute haben ihr beruflichen Weg in deine Hände gelegt. Also jetzt nicht für immer, aber zumindest in deine Hände. 1000 Leute, die erwarten von dir, dass ihr Arbeitsplatz nächstes Jahr erstens sicher ist, zweitens noch besser wird, drittens, dass sie mehr Verantwortung bekommen, dass sie wachsen können, dass sie was lernen und so weiter. Also für mich war das immer so ein Verantwortungserlebnis, mhm. aber so eher bedrückend.
Eher Druck, ja.
Gottes mhm. Willen. Mhm. Und man weiß ja, wie viel passieren kann in der Kreativwirtschaft. Mhm. Man ist immer man balanciert auf einem Seil zwischen Gefühl und Kalkül. Mhm. Jeder Kunde ist irgendwie am Wackeln. Mhm. Also das heißt, nichts ist, es gibt keine Gewissheiten. Und das war für mich immer so, der erste Moment war ein Schock. Und ich war immer froh, dass es bei diesen Weihnachtsfeiern Alkohol gab, weil ich habe mich dann dem Alkohol zugewandt und dann war das dann auch etwas einfacher zu ertragen.
Ja. Aber ich weiß, was du meinst mit früher war jetzt alles besser und die Geschichte von heute und der Vergangenheit. Aber wenn wir mal einsteigen in das Thema Kreativität, wenn man heute, mir fällt es oft auf, es werden jetzt ganz viele Anzeigen von früher gezeigt. Auf LinkedIn, auf Instagram, es werden Anzeigen gezeigt, auch viel von euch, von früheren Porsche-Anzeigen, früheren Mercedes-Anzeigen, früheren Sixt-Anzeigen, wobei die sind sich einigermaßen treu geblieben, werden viel gezeigt. Also, ja, wieder gute Beispiele. Und ich denke mir immer, wenn man sich heute diese Werbung anschaut, oder vielleicht die Frage dann wieder an dich, wenn du heute Werbung anschaust, verzweifelst du als Kreativer, weil du sagst, diese Exzellenz, die vor vielleicht vor 5, 10, 15 Jahren wirklich auch gefordert war, dieses auch mal eine Freche, auch du hast angesprochen gehabt, das Regelbrechen, siehst du das noch oder verzweifelst du eigentlich an der Werbung in der heutigen Zeit?
Die Kreativität hat sich komplett gewandelt. Mhm. Das ist eine ganz andere Art von Kreativität, die heute gewertschätzt und letztlich bezahlt wird. Und tatsächlich, wenn ich dran denke, mit welcher Akribie wir früher Motive gestaltet haben, also visuell, aber eben auch textlich, mhm. also wie ich gearbeitet habe an einer Schlagzeile, mhm. bis die richtig gut klingt, bis sie ein gutes Versmaß hat, auch noch gut aussieht und so, ist alles heute nicht mehr möglich, mhm. weil dazu ist die Zeit viel zu schnelllebig und mhm. und zu stark vertaktet. Also so würdest du heute pleite gehen. Ich finde im Ergebnis, also gerade wenn ich so sehe, was man eben sieht, was ich in der Straße oder mhm. auch was ich im Netz so erlebe, ich finde, Werbung ist ganz fürchterlich geworden. Mhm. Also fürchterlich. Also du siehst praktisch nur noch nette Gesichter. Mhm. Also den ganzen Tag gucken mich nette Gesichter an, mhm. irgendwelche Zeilen oder Sprüche oder so, aber es ist weit weg von der Originalität, mhm. die Werbung in den 80er und 90er Jahren. Also das war für mich so die höchste Zeit der Kreativität in der Werbung. Das hat viele Gründe. Ein Grund, den ich im Moment auch sehr gerne bei Vorträgen herausstelle, ist diese unglaubliche Technologiegläubigkeit. Also, dass man seit seit gut 20 Jahren ist Technologie das große Thema in der Marketingkommunikation. Also das heißt, darüber wird geredet, darüber wird entschieden. Und das hat Kreativität als Top-Kriterium für gute Werbung, wenn man so will, wie abgelöst, zumindest weit nach hinten verdrängt. Und ich behaupte, Technologie schafft zwar einen Vorsprung, aber nur Kreativität schafft einen Unterschied. Was ich damit sagen will, mit der neuesten Technologie, wenn du die neuesten Tools benutzt, wenn du die neuesten Plattformen nutzt oder die neuesten Segmentierungen, was auch immer, kannst du deinen Wettbewerb voraus sein, aber immer nur voraus sein, also immer nur für ein paar Monate, immer nur so lange, bis er das Gleiche benutzt. Aber du bist nie allein, sondern du bist immer, im besten Fall bist du voraus. Wenn du einen Unterschied, wenn du Einzigartigkeit suchst, wenn du, dann geht das nur mit Kreativität. Und drum finde ich, dass Kreativität heute zu Unrecht ins zweite Glied gerückt ist. Und ich denke, es muss ein Revival der Kreativität geben, weil wir befinden uns auf einem auf einem Weg, den irgendwann einfach niemand mehr interessiert. Also diese netten lächelnden Gesichter mit diesen sehr ähnlichen Schlagzeilen, das interessiert irgendwann niemand mehr. Und dann muss die Werbung wieder umdenken, die muss neue Wege finden. Und vielleicht noch etwas zu dem Thema, was auch interessant ist. Einzigartigkeit. Also wenn man Einzigartigkeit sucht, gilt folgende Analogie aus dem Motorsport. Dort gibt es ja die sogenannte Ideallinie. Das ist die Spur, auf der man einen Kurs am schnellsten und sichersten absolvieren, also umfahren kann. Und diese Ideallinie, die ist toll, aber die hat einen riesigen Nachteil. Du kannst auf ihr nicht überholen, weil alle benutzen sie und du kannst auf ihr nur hinterherfahren. Wer überholen will, muss auf die sogenannte Kampflinie wechseln, die schmutziger ist, die riskanter ist, die Mut fordert. Und das gilt auch für die Kommunikation. Und KI ist ein großes Thema natürlich in der Branche, auch was Kreativität angeht. KI tendiert immer zur Ideallinie. Also wenn du etwas, wenn du dir von KI helfen lässt, irgendwie eine Bildidee für das und das, KI sucht immer das Bestmögliche oder das häufigst genannte. Und sprich, hier ist der Mensch gefordert, die Kampflinie findet KI nicht. Und aber könnte ich jetzt lange drüber reden, aber ich warte lieber auf deine nächste Frage.
Naja, du sprichst mir ein bisschen aus der Seele natürlich. Und du hast gemeint, natürlich, die Welt dreht sich jetzt schneller. Und ich will dich gar nicht auf deine bekanntesten Slogan reduzieren, weil das natürlich viel zu wenig wäre. Aber so das typische 3-2-1 Mainz zum Beispiel, ne, das waren ja Slogan, Sparkasse und so weiter, das waren ja Slogan, die waren irgendwann in der Kultur, in der Gesellschaft waren die quasi angekommen. Das waren Wortlaute in der Gesellschaft und das gibt's heute nicht mehr. Also welche Werbung und welche Marke schafft es, weil wir uns vielleicht so schnell drehen, wäre es doch nicht vielleicht besser aus dieser, ich sag mal aus der vergangenen Welt, diese Grundtugenden der Markenführung, die Grundtugenden der Kreativität. Ja. Heute, wenn du die Slogans anschaust, die sind alle gleich. Also wir haben alle ganz weichgespülte, ähnliche Slogans. Und wenn ich anschaue, was von euch alles für Slogans kommen, die wir bis heute in die Köpfe der Menschen sind, warum schaffen wir nicht mehr, dass wir diese Kreativität halten können? Und warum drehen wir uns so schnell, obwohl jeder intelligente Mensch weiß, dass der Kopf der Menschen deswegen auch nicht schneller funktioniert? Und ich kann ihn nicht in 10 Jahren 8 Slogans reinprügeln. Und wenn ich aber einen schaffe, der gut ist und der bleibt, dann baue ich doch was ganz was anderes auf.
Im Grunde genommen hast du schon beantwortet, was ich jetzt gesagt hätte, aber ist ein wesentlicher Punkt. Tatsächlich ist es so, dass die 20 bekanntesten Slogans, die es gibt, die sind fast alle im letzten Jahrhundert entstanden. Ja. und keiner in den letzten 20 Jahren. Das heißt, 20 Jahre lang oder über 20 Jahre lang ist es unserer Branche nicht mehr gelungen, in den Volksmund einzudringen.
Genau, kurzes Wort, ja.
Das ist schon ein super Armutszeugnis, ja, muss ich sagen. Und natürlich hat das Gründe. Und es liegt nicht daran, dass die Texter heute dümmer sind sondern die Texter sind genauso. Aber es hat damit zu tun, es hat mit der Kurzlebigkeit des Marketings oder der Investitionen zu tun. Es hat mit der Nervosität der Strategie.
Das trifft vielleicht ganz gut, ja. Sie sind alle sehr nervös geworden.
Also Werbung heute erinnert mich wirklich an ein nervöses Zucken. Also es wird mal das und es gibt nicht mehr die Nachhaltigkeit ist komplett verloren gegangen und das hat natürlich auch damit zu tun, also das hat mit dieser sehr kurzfristigen Performance-Getriebenheit zu tun und es gibt einfach wenige im Marketing, die sich sagen, okay, ich investiere jetzt mal in diese Idee, in dieses ikonische Visual oder in diesen großen Slogan. Ich halte den mal 3 Jahre durch und dann wird der sich über 20 Jahre oder länger verzinsen.
Ja.
Weil ich habe neben den Slogans, die unsere Agentur gemacht hat, die heute noch bekannt sind, also gibt es einige, gibt es auch welche, die das gleiche Potenzial hatten, aber die waren zu kurz, also die hatten zu wenig Inkubationszeit, um dann wirklich sich im Volksmund fest.
Hatten keine Chance quasi bekommen.
Genau, ja. die haben die Chance nicht bekommen. Ja. Die wurden dann zu früh abgesetzt. Ich finde das eher traurig, so als Texter.
Ja.
Ich finde es auf der anderen Seite, ich finde es eher auch lustig, dass ich immer noch mit Sätzen verbunden werde, die uralt sind, also die jetzt nicht unbedingt noch Gültigkeit haben, aber die haben halt irgendwie überdauert.
Es zeigt die Magie dahinter einfach, wie lange sowas auch wirklich dauern kann und wie lange sich sowas auch im Kopf verankert tatsächlich.
Ja. Ich bin gespannt, also wie das weitergeht. Natürlich geht es weiter. Also jede Branche findet ihren Weg. Bin jetzt auch nicht der Meinung, dass durch KI alles vorbei ist oder so. Keineswegs. Aber wir befinden uns schon in einer ordentlichen Veränderung.
Jetzt hast du mir ja auch sag ich mal gepredigt, dass Kreativität nicht nur Begabung ist, sondern vor allen Dingen wirklich Hingabe und Ausdauer und Konsequenz. Und das ist ja eigentlich zur heutigen Zeit auch wieder das Gegenmodell normalerweise, oder? Also wenn du sagst, du hast dich lange hinsetzen müssen, du hast Slogans lange entwickelt, Feinschliff reingesteckt in diese Ideen und ihr musstet eure Ideen ja auch verkaufen. Das heißt, wahrscheinlich hat keiner gesagt, Mensch, Herr von Matt, 321 Mainz, den nehmen wir sofort den Slogan. Ihr musstet ja auch kämpfen für diese Ideen. Kämpfen wir heute auch ein bisschen zu wenig für das, was wir trotzdem vielleicht doch leisten könnten als Kreative?
Wahrscheinlich kann ich nicht pauschal beantworten, weil wenn ich jetzt so an unsere Firma denke, da gibt es immer noch Leute, die wahnsinnig hartnäckig sind, die wahnsinnig um Ideen kämpfen, die einfach nicht loslassen, wenn sie an eine Sache wirklich glauben. Und unsere Agentur macht sich eben auch stark für Ideen, also notfalls bis zur Bockigkeit. Und das geht dann, wenn du unabhängig bist. Also das ist eben, das unterscheidet dann eine unabhängige Agentur von einer börsengetriebenen amerikanischen oder was weiß ich, englischen Holding, die vor allem zahlengetrieben ist. Und ich finde es interessant, dass die zwei kreativsten Agenturen der letzten Jahre sind gleichzeitig die zwei einzigen Unabhängigen, nämlich Serviceplan und wir. Also das sind, glaube ich, ich verfolge jetzt die diese Rankings nicht genau, aber ich glaube, das sind die, ich gehe davon aus, das sind die zwei kreativsten Agenturen, also die mit den, die auch die meisten Preise gewinnen. Das sind die einzigen großen unabhängigen Agenturen. Mhm. Alle anderen sind in Netzwerke aufgegangen. Und ich finde, daraus könnte man mal was machen.
Also, ja, absolut. Es gibt nicht mehr viel Unabhängige. Ja, tatsächlich.
Nee, es gibt kleine Unabhängige, ja. Aber bei den großen gibt es nur zwei.
Ja. Wenn jetzt, sage ich mal, und ich würde mal sagen, du hast diese Weisheit eben aufgrund auch deines Alters, wenn du heute jetzt junge Menschen, die wo kreatives Talent haben, was würdest du denen empfehlen, was sie denn tun sollten in der heutigen Zeit? Also sollen sie sich mehr mit KI beschäftigen? Sollen sie mehr auf sich vertrauen? Sollen sie überhaupt noch in die Kreativwirtschaft gehen? Was würdest du heute so der nächsten Generation empfehlen, die Bock hat auf Kreativität, aber natürlich jetzt vielleicht auch seltener Lehrmeister bekommen, wie dich und viele andere prägende Gesichter, die natürlich Epochen geprägt haben, auch diese epochenprägende Menschen, die haben wir heute ja auch nicht mehr. Also richtige Charaktere, die laut sind, die ein Gesicht der Branche sind, die auch mal gegen den Wind was sagen, sind ja auch nicht mehr da. Also was würdest du der kreativen nächsten Generation mitgeben wollen?
Also du hattest als erstes mit KI beschäftigen oder nicht? Natürlich mit KI beschäftigen. Mit allem, was neu ist, muss man sich beschäftigen. Man muss lernen, damit umzugehen, damit besser umzugehen. Also man kann, weil vorhin habe ich ja, das klang so, als würde ich gegen Technologie sprechen. Überhaupt nicht. Ich glaube, es ist wichtig, Technologie zu nutzen und auch immer am Ball zu bleiben. Man muss sich nur bewusst machen, mit Technologie kann ich nie einen bleibenden Unterschied machen, sondern ich kann immer nur vorne mit dabei sein oder sogar etwas voraus sein. Aber der zweite Punkt, den du genannt hast, ist, müssen die mehr an sich glauben. Ich glaube, das ist der größte. An sich glauben ist der größte Fehler. Ich plädiere ja, das ist ja ein häufiger Rat von älteren Kreativen an Junge, glaubt an euch und glaubt an eure Ideen und so. Und ich bin ja eher umgekehrt drauf. Ich sag, nee, völlig falsch. Holt euch Feedback. Holt so viel Feedback, wie ihr kriegen könnt. Wenn ihr eine Idee habt, erzählt sie dem Taxifahrer, mit dem ihr nach Hause fahrt. Und wenn er sie nicht versteht, dann erzählt sie nochmal der Mutter. Und wenn die sie auch nicht versteht, dann macht am nächsten Tag eine neue oder so. Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig, selbstkritisch zu sein, aber eben auch Kritik anzuziehen, zu mögen mit Kritik. Also Kritik als wertvollen Beitrag, als Gratis-Tipp zu betrachten. Und dieses glaubt, ihr müsst nur an euch glauben, ich glaube, das führt in die Irre. Also ja. Junge Kreative, die irgendwie nur an sich geglaubt haben, die wurden selten gut. Ich glaube, gut wurden die Meinungen gesucht haben über ihre Arbeit und daran gewachsen sind. Also ich war immer feedback-orientiert. Ich war gerade zum Feedback-Junkie. Mich hat immer interessiert, wie kommen Dinge an?
Wie lange bist du für dich noch einfach noch kreativer geblieben und ab wann warst du der Unternehmer einer der größten Agenturen in Deutschland?
Wie vieles in meinem Leben war das ein linearer Prozess. Also es gab weder einen Punkt, wo ich vom Kreativen zum Unternehmer wurde, noch einen Tag, wo ich aus der Firma ausgestiegen bin, sondern das war alles allmählich. Also das heißt, je größer eine Firma wird, desto mehr wird man zwangsläufig Unternehmer, desto mehr verlagern sich die Pflichten, die Termine, die Aufgaben. Und es ist oft ist es so, dass ein brillanter, kreativer Kopf plötzlich zum mittelmäßigen Unternehmer mutiert. Gibt aber auch den umgekehrten Fall, den habe ich auch oft erlebt, dass Kreative, die nie richtig gut waren, wo ich immer dachte, oh Gott, die irgendwie so im Mittelmaß hängen blieben, aber je mehr sie zu Unternehmern wurden, desto mehr wuchsen sie über sich hinaus. Weil es sind völlig unterschiedliche Anforderungen. Mhm. Es sind völlig unterschiedliche Talente, die dich zu diesen Funktionen befähigen. Mhm. Und bei mir würde ich mal sagen, also ich wurde als Unternehmer eher schlecht. Also ich war als Kreativer schon besser als Unternehmer. Und insbesondere gibt es immer wieder ein Typus. Es gibt den Typus Gründer. Also der typische Gründer ist gut im Gründen, aber schlecht im Verwalten. Also der kann eine Firma gründen, der kann sie auf ein bestimmtes Niveau bringen, aber er kann dieses Niveau dann zu halten oder auszubauen, da ist er einfach der Falsche für. Und so gesehen bin ich eher ein Gründer. Und umso schöner, dass wir mit dem Nachfolger von meinem Partner, also mit Peter Figge, jemanden gefunden haben, der eben diese Firma auf dieser Flughöhe, also diese große Firma dann in ein ruhiges, starkes Fahrwasser weiterentwickeln konnte. Also das haben wir gut hingekriegt. Das ist nicht immer so einfach.
Betreust du heute noch Kunden aus deiner Zeit bei Jung von Matt aktiv?
Nur so ganz am Rande. Also es gibt ganz punktuell gibt es heute Abend kommt einer unserer langjährigen Kunden, den treffe ich hier, aber das ist jetzt so mehr oder also da geht's nicht, da reden wir jetzt nicht um konkrete Arbeit, sondern ums große Ganze.
Große Ganze, gute Gespräche, Austausch.
Genau, das ist ja mehr Austausch. Und in ein Projekt bin ich noch involviert und so. Aber es ist ganz, ganz punktuell.
Wenn du jetzt sagst, du bist ein guter Gründer, würdest du heute nochmal eine Agentur gründen? Und wenn ja, mit welchem Grundnarrativ dahinter? Was wäre so heute die Jean-Rémy von Matt Agentur?
Also ich würde heute nochmal eine Agentur gründen, auf jeden Fall. Die wäre ganz anders, wäre eine ganz andere Gründung. Natürlich auch, weil die Welt hat sich gedreht und über das Narrativ müsste ich nachdenken. Also weil ich das nicht vorhab und weit davon entfernt bin, habe ich mir noch nie etwas dazu überlegt. Ich habe allerdings auch gemerkt, dass meistens geht das dann schief. Oder meistens, also ich habe ganz selten jemanden erlebt, der nach einer erfolgreichen Gründung noch eine erfolgreiche Gründung hingelegt hat, sondern meistens wurde es dann irgendwie etwas kläglich oder also die Beispiele, die ich im Kopf habe, waren nicht richtig toll.
Jetzt, dass du ja Feedback-Junkie bist, zeigt sich auch vielleicht in deinem jetzigen Buch, wo du deine einzelnen Berichte, Artikel davor hast bewerten lassen, ranken lassen von Lesern vorab. Ich durfte es ja auch schon lesen, natürlich habe ich es verschlungen. Was macht denn Jean-Rémy von Matt heute?
Also heute bin ich so beschäftigt wie nie zuvor. Es fühlt sich jedenfalls so an. Muss allerdings sagen, dass man in meinem Alter, man ist nicht mehr so stressresistent. Weil früher waren meine Tage wirklich durchgetaktet. Vom morgens bis in den Abend. Und heute, wenn ich heute 6 Termine pro Tag habe, werde ich schon nervös. Also das macht mich schon irgendwie leicht wuschig. Aber ich habe im Moment sehr viel zu tun, weil ich durch das Buch habe ich sehr viele Anfragen bekommen, was schön ist, also für Vorträge, für Besuche, für alles Mögliche. Das Buch war ein Spiegel-Bestseller, es hat sich sehr gut verbreitet, wird auch sehr gut bewertet, also nicht spitze, aber ordentlich gut. Und genau, durch das Buch ist eben sehr viel entstanden. Insofern, ich kann immer nur empfehlen, schreibt ein Buch. Also das ist wirklich was Schönes. Also, also die Ergebnisse sind schön. Verdienen tut man ja nichts mit so einem Buch oder mit, also
Nicht wesentlich zumindest, nicht, ne? Wesentlich, nicht wesentlich, ja.
Ich denke, wenn man erfolgreich Romane schreibt, wahrscheinlich schon. Aber das war jetzt nicht, das war jetzt auch kein Grund, ein Buch zu schreiben. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich mich ja in die Konzeptkunst bewegt habe. Ich hatte jetzt gerade eine Ausstellung in Berlin in der Galerie. Und das macht natürlich viel Arbeit. Aber das ist schöne Arbeit. Also bei dieser Ausstellung wurde einiges gekauft. Jetzt muss ich das nur teilweise bauen. Also es waren Videoinstallationen, die waren aufwendig. Die wurden teilweise eben mehrfach gekauft, also nicht nur einmal. Da muss ich sie natürlich auch jetzt bauen.
Ja, klar.
dann habe ich ja mein bisher erfolgreichstes Konzept-Kunstprojekt sind meine Lebenszeituhren, die Carpe Vitam Clock. Und da kommt ohne mein Dazutun, also ohne dass ich das irgendwie promote oder herausstelle, kommt durchschnittlich alle 14 Tage kommt eine Bestellung. Das heißt, und ich mache die ja selber. Also die sind alle handgemacht. Die sind, da muss ich die Teile besorgen, ich muss die Uhr programmieren, ich muss feilen, ich muss kleben, ich muss, also das heißt, ich muss sie verpacken, selbst das ist Arbeit. Das heißt, an so einer Uhr bin ich dann auch, also mit so einer Uhr bin ich dann auch immer beschäftigt. Ich lackiere sie selber, weil jede Uhr ist individuell, jede Uhr ist so ein kleines Kunstobjekt. Freut mich aber, ich habe bisher 87 dieser Uhren gebaut und ich spende für jede Uhr, spende ich 1000 Euro an das Land mit der niedrigsten Lebenserwartung, nämlich Tschad. Sprich, ich habe denen schon 80.000 Euro bisher überweisen können. Was auch schön ist, drum habe ich es auch nicht limitiert. Und dann hat man daneben hat man ja auch noch ein Leben, also quasi ein Privatleben, das schluckt auch Zeit. Also ich bin richtig gut beschäftigt.
Und wenn du heute sagen würdest, Mensch, morgen stehst du auf und was wäre heute das, was du am liebsten machst tagsüber?
Ich bin irre gerne im Atelier. Ich habe das jetzt gerade aufgeräumt mit meiner Freundin. Und jetzt ist das wieder richtig schön. Und ich bin so gerne dort und suche dann die richtige Schraube, wie ich was befestigen kann oder wie ich was perfektionieren kann. Oder ich bereite jetzt eine Ausstellung vor in einem Museum in Potsdam, die ab Januar läuft. Und da ist noch nichts gemacht, aber das wird super aufregend, auch technisch aufregend. Das sind große Skulpturen. Also, das macht mir unglaublich Freude. Also es ist wirklich ein bisschen wie im Kindergarten wieder. Und es ist sehr frei, weil ich jetzt da keine, weil ich das, ich habe das große Glück, dass ich mit Kunst kein Geld verdienen muss. Also ich muss nicht mein Lebensunterhalt mit Kunst finanzieren, sondern natürlich ist es mir wichtig, dass ich jetzt nicht drauflege, sondern dass ich das selbst trägt, sondern ich möchte nicht Sponsor meiner eigenen Karriere sein.
Ja.
Aber es geht nicht darum, einen Gewinn zu erzielen. Drum sind eben die meisten Kunstprojekte haben eben so einen sozialen Aspekt, dass ich dann irgendwas spende. Aber das, im Atelier bin ich der glücklichste Mensch.
Du warst ja lange Zeit ja in Hamburg. Jetzt bist du in Berlin. Warum Berlin? Bewusst? Was ist magisch für dich an Berlin?
Magisch ist vieles, aber unmagisch ist genauso viel. Also Berlin ist bisher eine Hassliebe. Ich finde die Stadt spannend, klar. Man erlebt viel. Es gibt viel Neues. Sie ist sehr frei, aber sie ist auch ziemlich verwahrlost. Ich finde sie eher unfreundlich. Allein der Straßenverkehr, du spürst, da ist Radfahrer und Autofahrer, in Berlin ist das Klassenkampf. Das ist einfach unfreundlich.
Ja, ja.
Die Radfahrer sind sauer auf die Autofahrer und umgekehrt und so. Also so gesehen, so emotional angekommen bin ich hier noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Allerdings in Hamburg auch nicht unbedingt. Also ich war ja 35 Jahre in Hamburg. Mhm. Und also die mit Abstand längste Zeit meines Lebens. Mhm. Und das ist auch eine gute Stadt. Also zum Arbeiten war die sehr gut. Aber das ist nicht eine Stadt, die in mir jetzt eine große Sehnsucht entfacht hat, so dass ich mich, dass ich da mein Herz aufgeht, wenn ich das Schild sehe oder so, sondern es war einfach eine prima Stadt für diese Lebensphase. Und nach Berlin gezogen bin ich damals mit meiner Frau, weil wir beide gesagt haben, warum nicht? Also lass uns mal was Neues machen. Mhm. Es gab keinen Grund dagegen und dann haben wir es einfach.
Und gibt's denn dann diesen Sehnsuchtsort für dich?
Nicht so, also interessanterweise finde ich jetzt plötzlich Zürich wieder interessant. Mhm. Zürich fand ich lange langweilig, uninteressant, Kleinstadt, aber inzwischen finde ich Zürich schon ganz spannend. Mhm. Und mal sehen, wie das ausgeht. Ich werde sicher hier noch eine Zeit bleiben, aber mal sehen, wie es weitergeht. Okay.
Vielleicht so ein bisschen zum Abschluss. Wir haben immer so ein paar so obligatorische Fragen. Ja. Gerne aus der jetzigen Perspektive, gerne auch mit Blick zurück. Was hat dich denn besonders stolz gemacht und was hat dich immer so ein bisschen demütig bleiben lassen?
Stolz gemacht. Genau, da hatte ich ja vorhin schon erwähnt, stolz gemacht hat, dass wir eine ganz eigene Kultur entwickelt haben. Also dass wir wirklich, dass es uns gelungen ist, praktisch unsere Gene in diese Gründung einfließen zu lassen. Das geht nur, wenn man dann dort auch Vorbild ist. Also wenn man das nur so mit der linken Hand macht oder geht das nicht, sondern muss man sich auch voll engagieren. Stolz, ja, ist nicht so meine Hauptdisziplin. Also gibt immer wieder mal etwas, wo ich sage, prima, ist dir gut gelungen, aber wie gesagt, bin sehr feedback-orientiert. Also klar, ich freue mich, wenn ich jetzt heute Vorträge halte oder so, dann freue ich mich, dass so viele Thesen von mir dann doch weiter diskutiert werden, dass die hängen bleiben, so, dass sie etwas bewegen. Darüber freue ich mich. Jetzt demütig, naja, demütig, also die Idee, also im Moment habe ich ein ganz interessantes Leben, weil ich einerseits für meine Verdienste als ehemaliger Werber werde ich sehr gewertschätzt oder das spüre ich immer noch. Also das heißt, dadurch, dass die Firma eben nach wie vor groß ist und dass sie immer noch sehr stabil ist, erlebe ich viel Wertschätzung. Auf der anderen Seite, als Künstler bin ich im Status eines jungen Künstlers, der sich überall andienen muss. Das heißt, da erlebe ich eine komplett unterschiedliche Perspektive. Also ich muss mich andienen, ich muss um Termine bitten. Meistens werde ich abgelehnt, weil die Leute sagen, der kann doch nichts oder der ist doch Werber, was will der in der Kunst und so. Das heißt, ich erlebe Demut jetzt als junger Künstler, als der drum um Anerkennung.
Erneut kämpfen muss dann letztendlich.
Genau,
ne?
Das heißt, ich erlebe zwei völlig unterschiedliche Perspektiven. Beide zu Unrecht. Also beide zu Unrecht. Ich finde, die Wertschätzung als Werber ist falsch, weil die habe ich nicht verdient. Also ich will nicht kleinreden, was wir geleistet haben, aber viele oder die meisten tollen Kampagnen von uns, die sind ja gar nicht von mir oder die haben mit mir gar nichts zu tun. Die habe ich gesehen, als sie in den Medien waren, aber die haben unsere Leute entwickelt, aber nicht ich selber. Das heißt, ich werde oft für Dinge gelobt, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Und dann passiert auch noch Folgendes. Ein Nimbus wächst mit zunehmendem Abstand. Das heißt, ich habe während meiner aktiven Zeit niemals die Wertschätzung erlebt, die ich heute erlebe. Wie gesagt, zu Unrecht. Und dass ich als junger Künstler so mit Füßen getreten werde, ist auch ungerecht, weil ich bin besser, als die Leute im Moment noch denken. Aber ich bin bereit,
dafür lohnt es sich zu kämpfen.
Ich werde es allen zeigen.
Die letzte Frage gehört immer meinen Gästen. Ja. Das heißt, wir lassen immer eine Frage stellen an meinen nächsten Gast oder Gästin. Ja. Welche Frage würdest du denn dir einen komplett fremden Menschen stellen, um ihn vielleicht schnell bestmöglichst kennenzulernen?
Ich frage immer, woher kommst du? Woher kommst du? Wo bist du groß geworden? Und daraus ergibt sich immer viel, finde ich. Dann erzählen die Leute, dann sagen die Leute ja nicht Regensburg, sondern dann erzählen die Leute, das interessiert mich immer, dann erzählen die Leute von ihrer Kindheit oder von ihren Eltern und von da, das ist für mich immer ein schöner Ansatzpunkt. Und ich interessiere mich wirklich für Menschen. Also ich habe immer Freude, Leute kennenzulernen.
Damit würde ich sagen, belassen wir es. Lieber Jeremy, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir viel, viel Glück bei deinem positiven Kampf als Künstler.
Danke.
Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war deine aktuelle Folge des Be Proud Podcasts. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback schickt, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns abonniert. Und weitere Informationen rund um den Podcast und zu unserer Markenagentur gibt's auf www.schmidtundkreative.de.